Dirke und Huben.
Also wir sind ja total unter uns jetzt hier, ne?
Wie schön.
Wie herrlich, finde ich auch. Keiner hört zu und wir können einfach mal so ein bisschen ausspeichern.
Und die Gedanken schweifen lassen.
Und wir haben ja gedacht, das ist eigentlich ganz gut, auch für uns so die aktuellen Themen zu reflektieren. Ja, wir haben ja mit dem Podcast immer so große, lange Takes und einfach mal kürzer, knackiger.
Ja. Und einfach unter uns mal nachdenken.
Ja, und damit so flexibel sein. Oh, herrlich.
Ja, genau.
Ja, das ist super. Das ist super. Und ich meine, was ist ein aktuelles Thema unter uns? Ja, also, natürlich.
Für mich ist wirklich eins der aktuellen Themen die Rede von Robert Habeck. Also ich finde, das war wirklich für mich etwas, wo ich gesagt habe, Mensch, da stellt sich mal jemand hin und redet Klartext.
Ja, und aber die erste Frage, die ja, ich weiß auch nicht, das ist schon wieder so eine Schere im Kopf und das ist schon blöd in dieser Zeit von Cancel Culture und irgendwas, also sozusagen Redeverboten, ist ja so die erste Frage, die kommt, ist das eigentlich Polittheater, sozusagen zur eigenen Positionierung schwierigen Monaten oder ist das eine wirklich wichtige Rede?
Wenn man drauf schaut, was die Reaktion war, dann ist ja, glaube ich, schon irgendwie die allgemeine Reaktion in der Presse mal zumindest gewesen, ist eine große Rede.
Ja, in der Presse und auch von politischen Gegnern, also von anderen Parteien. Das ist schon durch die Bank sehr gelobt worden. Ich bin mir nicht so sicher, wie das so im privaten Kämmerlein aussieht.
Nee, ich glaube
auch.
Man
hat ja so ein paar Zyniker auch um uns herum, ja? Wir kennen das ja auch in unserem Bekanntenkreis.
Nein, ich kann mir schon einige vorstellen, die im Prinzip sagen, ah, das ist wieder so ein Polittheater-Auftritt, in dem man irgendwie versucht, sich zu positionieren oder mit Dingen, die eigentlich jeder für sich für richtig findet, irgendwie in den Vordergrund zu treten. Und ich finde den Vorwurf einfach nicht fair.
Nee, weil ich fand, es waren wirklich ein paar sehr gute Gedanken da drin, also ganz unabhängig vom Grundtenor. Ja? Ich glaube, wahrscheinlich haben alle diese Rede oder zumindest Ausschnitte dieser Rede gehört. Aber das, was mir als erstes Wichtiges natürlich neben dem Grundtenor hängen blieb, war das Thema Kontext bedeutet Relativierung.
Ja.
Und das fand ich super, weil natürlich musst du immer, um einen Konflikt zu verstehen, den Kontext geben, damit du auch beide Konfliktparteien verstehst. Hier kann man sich ja noch fragen, was ist denn eigentlich die Konfliktpartei, die Hamas oder die Palästinenser? Ja,
genau.
Das wird ja auch immer ganz furchtbar vermischt.
Ja, absolut.
Die Hamas als Terrororganisation. Und das fand ich irgendwie total gut, dass er gesagt hat, Kontext bedeutet hier in der Beurteilung dieses brutalen, menschenverachtenden Terrorangriffs der Hamas, bedeutet Relativierung.
Ja, das war für mich eines der Highlights der Rede, weil natürlich, wie du sagst, es gibt immer diese Tendenz zu sagen, ach, die Palästinenser sind lange unterdrückt worden
Ist ja auch so.
Und das ist, ist auch so. Mhm. Und trotzdem kann man diese Terrortat der Hamas nicht relativieren.
Genau.
Also es gibt sozusagen nicht irgendwie eine historische Kontinuität irgendwie, in die das einzuordnen ist und wo man sozusagen so ein bisschen wie Zahn um Zahn und Auge um Auge irgendwie drauf gucken kann, sondern wo man sagt, das ist einfach ein Akt, der kann nicht relativiert werden.
Ja, und ich weiß gar nicht, waren das seine Worte, aber ich habe das so im Hinterkopf gehabt, dass teilweise die Hamas ja tatsächlich, es ist unfassbar, doch, das hat er gesagt, als Freiheitsbewegung geadelt wird.
Ja, ich meine, es gibt ja diese Plakate Free Palestine, beziehungsweise From the River to the Sea. Und das ist ja nichts anderes als ein fundamentales Infragestellen der israelischen Existenz.
Das ist eine Auslöschung von Israel.
Das ist eine Auslöschung. Und damit macht man sich eigentlich auch genau diese Position zu eigen.
Ja.
Denn die Hamas ist ja in dem Sinne kein politischer Gegner, könnte man fast sagen. Mhm. Denn politische Gegner ist ja eigentlich jemand, der in irgendeiner Art und Weise zu Verhandlungen bereit ist.
Ja.
Das ist eigentlich ein apolitischer Gegner, ein fundamentalistischer Gegner, der die Auslöschung Israels und nicht eine Aussöhnung mit Israels bezweckt.
Ja, das bringt er ja auch so knackig, also wirklich speziell auf den Punkt, indem er so eine Frage in den Raum wirft, so nach dem Motto, ja, jeder fordert ganz selbstverständlich von Israel das Kriegsvölkerrecht zu beherzigen, zu achten. Aber wer würde das jemals von der Hamas fordern?
Ja, genau.
Die agiert in einem völlig anderen politischen Feld und will einfach sozusagen absolute Ziele erreichen.
Ja,
und das absolute Ziel ist die Vernichtung Israels.
Absolut.
Also insofern das so klar zu sagen, fand ich schon stark.
Das fand
ich
stark.
Fand das auch deswegen stark, weil er praktisch gar keine Rücksichten auf das eigene Milieu nimmt. Ja, also sozusagen auch die Ambivalenzen im eigenen Milieu, die ja durchaus aus in eine andere Richtung gehen oder zumindest nicht so eindeutig.
Ja, ich meine, es gibt ja auf alle Fälle so eine Art, wie soll ich sagen, historische Kontinuität in diesem linksliberalen, linksgrünen Lager, die sich zunächst erstmal wie ein Reflex mit Befreiungsbewegungen solidarisiert. Und das ist eben genau das, was dann zu dieser Relativierung führt.
Ja.
Und dass er sich so klar da positioniert hat, das finde ich eigentlich einen sehr bemerkenswerten Punkt.
Insofern würden wir ja für uns sozusagen zuerst feststellen, es ist kein Polittheater. Es ist eine wichtige Rede.
Es ist eigentlich eine große, ungehaltene Kanzlerrede im Grunde.
Ja, ja. Ich finde es deswegen auch gut, weil es eben die sozialen Medien benutzt. Also nicht eine Rede im Bundestag, sondern eine Rede, die jeder sozusagen
jeden
hört,
anspricht.
Genau,
die jeden anspricht. Und wo du auch, finde ich, wenn man diesen Take sieht,
ja,
hast du eben auch nicht das Gefühl, da sind erstmal 15 Redenschreiber drüber gegangen und haben alle Ecken und Kanten irgendwie abgefeilt.
Stimmt.
Und haben irgendwie sozusagen eine offizielle Verlautbarungslogik darüber gelegt, sondern die kommt wirklich, finde ich, sehr persönlich von der Person, aber in der Rolle als Vizekanzler. Da finde ich, findet er auch eine sehr gute Balance. Er ist auf der einen Seite persönlich, auf der anderen Seite ist es aber so, dass er im Grunde sein Amt als Vizekanzler nutzt, um diese Position nach vorne zu bringen.
Ja, also wir haben ja in der Erstreaktion haben wir ja gesagt, Mensch, das ist ein Akt der Führung, Führungsakt.
Ja, genau.
Das ist nicht irgendwas und Führung wird ja durchaus vermisst in Deutschland. Insofern ist das tatsächlich wichtig. Und ja, warum ist das eigentlich ein Führungsakt? Also das Erste, was ja auffällt, ist, dass er sich sehr klar zu Prinzipien und Werten als Maßstab bekennt. Also da gibt es kein Ja, Aber,
nein,
sondern es ist eine Absolutheit der Werte, die er in den Vordergrund rückt und die nicht zur Diskussion stehen.
Genau,
und das ist schon sehr speziell, so stark Position zu beziehen.
Genau, und ich finde, das ist etwas, was diese Rede auch zu einer großen Rede macht, weil in diesen Zeiten der Verunsicherung und der Krisen und so weiter und so fort, da brauchst du jemand, der Klarheit gibt und Orientierung gibt. Und diese Orientierung speist sich eben aus Begriffen wie Staatsräson und so weiter und so fort. Aber ich glaube, sozusagen diese Klarheit und Unbedingtheit und Unverrückbarkeit dieser Werte, auf die er sich bezieht, das finde ich einfach eine sehr starke Ausgangsbasis. Also in dem Sinne ist es eigentlich fast keine politische Rede, sondern fast eine staatsmännische Rede.
Ja, es ist ja gar keine Frage, und das sagt er ja auch, dass die humanitäre Katastrophe, das Leid und diese extreme Antwort Israels, dass das einfach
furchtbar ist,
ja, eine furchtbare Entwicklung ist und dass man in jeder Hinsicht versuchen muss, dem entgegenzuwirken, dass Israel sozusagen nicht überzieht und überreagiert. Aber gleichzeitig muss klar sein, dass ein Wort gegen diese antisemitischen Anschläge, den Hass, das alles, was wir weltweit erleben und ja auch gerade in Deutschland, dass das eindeutig, dass dagegen gegangen werden muss, dass da klar Position bezogen werden muss.
Genau, und dass nichts, was Israel tut, eigentlich hier Antisemitismus legitimiert.
Ja. Also das sind die Prinzipien, die Werte, die Klarheit, gerade in Zeiten von Verunsicherung und ich sag mal so von Verwischung, klar zu benennen.
Ja, ja, absolut.
Wer ist hier sozusagen der Angreifer und der Angegriffene? Und dann auch die Einfachheit, der ist ja sehr verständlich.
Ja, finde ich auch, weil oftmals, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt ja immer sozusagen diese Perspektive, diese ganz, ganz viele von diesen Politikerreden sind ja so formelhaft. Und das fand ich so stark an dieser Rede, die verzichtet völlig auf Formelhaftigkeit, sondern sie ist einfach und sie spricht direkt, ich sage mal so, zu den Herzen. Für mich war das wirklich so, ich fühlte mich davon angesprochen und konnte da auch sofort einklinken. Eben weil es so einfach war, weil es nicht irgendwelche abstrakten Konstruktionen irgendwie in den Vordergrund stellte, sondern wo man wirklich sagte, da redet jemand direkt zu dir. Und deswegen war ja auch diese Wahl, das auf Social Media zu veröffentlichen,
genau,
so
richtig
gut.
Ja,
das fand
ja
ich total gut. Das ist eine Rede zu den Bürgern.
Ja, das ist das eine. Und das andere, ich finde das einfach in diesen Zeiten einfach so erfrischend, keine Grautöne zu haben.
Ja, absolut.
Also einfach mal eine klare Position beziehen, ohne sozusagen darüber nachzudenken, wie könnte jetzt das Wort oder diese Formulierung oder dieser Ausdruck, wie könnte das jetzt in der Nachbetrachtung sozusagen falsch interpretiert werden, uminterpretiert werden, wie könnte ich missverstanden werden.
Absolut.
Sondern einfach klar sagen, was er denkt. Und das fand ich so stark. Und deswegen ist das im Grunde ein Führungsakt, weil dahinter steht ja genau das, was wir auch aus unserer Sicht, ne, was wir auch als Führung identifizieren oder definieren. Wir sagen ja immer, Führung ist gefährlich,
ja,
weil du ins Risiko gehen musst.
Absolut.
Und genau das tut er ja mit dieser Rede.
Ja, genau. Also ich finde, er begibt sich ins Risiko in dem Sinne, dass er eben Dinge klar benennt, Grautöne ausschließt. Grautöne sind ja immer irgendwie so ein Sicherheitspuffer, dass er klare Begrifflichkeiten verwendet, eben wie dieses Thema Staatsräson, wie dieses Thema Kontextualisierung ist, Relativierung.
Genau.
Und wie gesagt, gegenüber seinen eigenen Parteigängern und seiner eigenen Klientel stellt er sich damit ins Risiko. Und ich glaube, den Mut, das zu haben und das zu tun, eine Position zu beziehen, die einem auch die Füße fallen kann und die gegebenenfalls auch hässliche Diskussionen auslösen kann, das finde ich etwas, was ich im Grunde sehr, sehr vermisse im Augenblick
ja,
eigentlich.
Ja, ist richtig. Ne? Genau, das vermisse ich, weil du so wirklich alles auf die Goldwaage legst. Mhm. Mich hat das sozusagen nochmal an diesen Grundbegriff von Führung erinnert. Sozusagen führen heißt ja eigentlich vorangehen. Ja, kommt ja aus dem altgermanischen Leit.
Genau.
Und das ist sozusagen als erster vorangehen. Damals war das assoziiert mit in den Krieg ziehen tatsächlich.
Ja, genau. Und du warst derjenige, den es als erster erwischt hat.
Den es als erster erwischt. Also führen ist mit Risiko behaftet, weil du immer über die Grenze deiner Autorität hinausgehen musst. Das ist eigentlich Führen. Führen ist nicht Managen.
Ne? Genau, genau.
Das ist ganz wichtig. Und da habe ich mich an diese, das haben wir ja in einem Podcast tatsächlich über ihn ja gesagt.
Ja, genau.
Was uns damals tatsächlich, bevor er sein Amt angetreten hat oder vielleicht war es auch kurz nach Amtsantritt, wo er klar für sich gesagt hat, wir müssen, um Vertrauen in die Politik zu stärken, ins Risiko gehen. Also Risiko gehen schließt ein, dass eine Entscheidung das Ende der politischen Laufbahn gewesen
sein
kann.
Ja, genau. Absolut.
Und er hat das so toll formuliert, also diesen Ausdruck liebe ich ja nach wie vor. Es ist so, sozusagen, das Signum dieser neuen Ära soll sein, es gewesen sein zu wollen.
Ja.
Und das hat er sozusagen als Appell an die Minister und Ministerinnen gerichtet, so nach dem Motto, geht ins Risiko, seid mutig. Mhm. Natürlich kann einem was dabei auf die Füße fallen, ganz klar. Aber er lebt im Kern das Grundverständnis von Führung damit.
Ja, er lebt im Kern das Grundverständnis von Führung. Und vielleicht ist es wirklich so, wenn du das sagst, Führung ist gefährlich und hat mit Vorangehen zu tun, vielleicht ist das eben etwas, was ihn auch absetzt von diesem Typus Politmanager, den wir sonst so häufig sehen. Ja, also die im Grunde risikominimierend unterwegs sind und immer irgendwie versuchen, Probleme zu lösen, kleinteilig. Mhm. Das ist ja auch so das Modell, wie Scholz es tut.
Ja.
Vielleicht ist das nicht immer richtig. Also als Minister kann man ja auch durchaus sagen, seine Bilanz ist durchmischt.
Absolut.
Ne? Und vielleicht ist es wirklich so, vielleicht ist er kein guter Politmanager, sondern vielleicht ist er ein guter Anführer in einer anderen Art und Weise.
Ja, das ist ja, das bringt ja genau das nochmal auf den Punkt Management versus Leadership.
Genau.
Ja, Management versus Führung. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche sozusagen Kompetenzen, Operationsmodi.
Genau.
Also sozusagen so in der Art und Weise, in den Grundhaltungen, im Mindset und in den Vorgehensweisen. Also wenn du den Manager siehst, dann ist das ein Problemlöser. Ja, der ist prozessfokussiert.
Genau.
Der geht die Probleme an, kriegt sie in den Griff, vertraut sehr auf seine Logik und die rationale Intelligenz.
Genau. Und ich meine, wenn du dir im Augenblick die Regierung anguckst, auch eigentlich der Regierungsstil von Merkel, aber jetzt auch gerade dieser Regierung unter Scholz, das ist eben genau dieser Typus Politmanager, der im Grunde kleinteilig versucht, Probleme wegzubringen, aber damit eben auch nur kleinteilige Fortschritte macht. Und das ist eben etwas, was auch so ein bisschen vielleicht auch zu dieser Politikverdrossenheit mit beiträgt.
Mhm.
Das ist im Prinzip, es ist alles irgendwie so ein Grau.
Sie haben ja immer gesagt, Manager, die fokussieren eigentlich darauf, die Erwartungen anderer zu erfüllen.
Genau.
Während Leader, also Führer, die ins Risiko gehen, auch Sinn vermitteln, ein langfristiges Zielbild, wertebasiert, denen geht es darum, Erwartungen aktiv zu gestalten.
Ja,
also,
genau.
Ein Leader vertraut ja stark auf seine Intuition, auf Überzeugungen, auf Werte. Und er bevorzugt eigentlich unkonventionelle Vorgehensweise. Er hat so einen People-Fokus.
Ja, genau. Und ich glaube, dieses Vertrauen auf nicht das, was im Augenblick mehrheitsfähig ist zunächst erstmal.
Genau.
Und dann im Grunde das möglichst sauber abzuwickeln, sondern zu sagen, ich stelle mich bewusst auf eine Position, wo ich die Mehrheit davon überzeugen muss, mir zu folgen.
Genau.
Führen hat ja damit zu tun, dann auch Followership zu erzeugen. Also das heißt, wie du sagst, es ist Vorangehen und nicht Mitlaufen. Und ich glaube, wenn man das so differenziert, ist Manager eigentlich eher so mitlaufen mit der Zeit, also im Hier und Jetzt.
Hart gesagt.
Ja, hier ein bisschen überspitzt. Ja, aber Führung hat für mich damit zu tun, eigentlich vor der Zeit zu sein und im Grunde Gefolgschaft oder Followership zu erzeugen.
Zu bilden, zu entwickeln. Genau. Also du gehst bewusst ins Risiko, du machst dich damit verwundbar. Das
Absolut.
Ist ganz eindeutig.
Absolut.
Das spiegelt er natürlich auch als Person wunderbar wieder, ne?
In
wie er auftritt, wie er redet, wie er guckt.
Ja.
Ganz klar, das Thema Verwundbarkeit
Absolut.
Ist sichtbar.
Aber glaubhaft. Also ich finde, es wirkt überhaupt nicht inszeniert.
Aber es ist erfrischender als die Teflon-Logik, so nach dem Motto, wir kriegen alles in den Griff, das, was wir von Olaf Scholz kennen. Ne? Also dieses, warum hat Habeck eigentlich eine Rede gehalten, die der Kanzler hätte halten müssen?
Ja.
Das ist genau deshalb, weil er eine Führungspersönlichkeit ist und der Kanzler, wenn wir das ganz knackig auf den Punkt bringen, ein Politmanager.
Absolut. Würde ich ganz genauso sehen. Und deswegen besetzt er eben auch in seiner Rolle als Vizekanzler eigentlich eine Leerstelle.
Das ist so. Ich finde gut, dass wir das mal unter uns geklärt haben.
Du, ich finde es auch und ich freue mich schon auf den nächsten unter uns.
Herrlich.
Ja, sehr schön.
Bis dann.
Bis dann.
Dirke und Huben.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.